wie glaubwürdig kannst du denn bleiben? Und wenn man dann wirklich ehrlich
ein
zu
Blick in deinen Müll genügt. Schon habe ich dein Image entlarvt.
Couple Off, der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 141.
Promises.
Okay, wir können anfangen. Ich bin da. Hallo.
Ist das ein Versprechen, ja? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Couple Off. Iris, du bist in einem fantastischen Zustand. Ich liebe das, wenn du so bist.
Was heißt das, wenn ich so bin?
Na, dir schwirrt gerade den ganzen Tag schon so viel gleichzeitig durch den Kopf.
Oh ja.
Dass du manchmal Sätze nicht beendest. Und es amüsiert mich wahnsinnig, weil du es anders machst als die meisten. Das kennt ja jeder, ne? Dass man Sätze, weil man so in Gedanken ist, dass man ein bisschen abdriftet. Aber dann wird man spürbar leiser dabei.
Ja.
Alle kriegen es mit. Okay, da
das
ist gerade jemand.
Das mache ich doch auch so.
Nee. Du bleibst bis zum letzten Wort deines abgebrochenen Satzes da und fest. Du hast vorhin zu mir gesagt, ja, das Video ist, ich kümmere. Und ja, danach kam nichts mehr, weißt du? Und ich habe eine Minute Stille, in der ich mich einfach vor mich hin kaputt lachen kann.
Ja, weil ich gemerkt habe, dass die Information, die ich dir jetzt da sagen wollte, komplett unnötig war. Also höre ich abrupt auf und bin einfach effizient.
Das heißt, du sprichst innerlich mit dir weiter auf einer Metaebene, aber beziehst mich nicht mehr mit ein.
Ja, ich glaube schon. Ich habe einfach dann ganz viel im Kopf.
Das finde ich.
Ey, du hast mich dafür gestern Abend abgeschossen.
Echt?
Wir liegen im Bett und Matthias liest mir von Walter Mörs vor. Fantastisches Buch. Ich weiß gar nicht, worum es geht, weil ich schlafe nach zwei Sätzen schon ein.
So hat man sehr lange was von so einem dicken Buch.
Und im Traum, also ich habe geträumt, dass ich einem Hörspiel zuhöre. Und auf einmal ist die Kassette die ganze Zeit am Wiederholen, weil sie was falsch sagt.
Ja,
bis mir dann aufgefallen ist, dass Matthias 5 oder 6 Mal halt das Wort falsch vorgelesen hat und immer wieder neu gelesen hat.
Ja, also falls ihr das Buch kennt oder generell mal was von Walter Mörs gelesen habt, dann kennt ihr ja diese extrem fantasievolle und detailreiche Art von ihm, besonders wenn es um Namen geht, dass er auch ganz bewusst sich Namen ausdenkt, die schwer auszusprechen sind. Selbst wenn man still vor sich hinliest, dass man an so einem Namen hängen bleibt und sich fragt, wie wird er richtig ausgesprochen, wo liegt die Betonung? Und das war so, das war nicht nur in deinem Traum, dass ich es 5, 6 Mal wiederholt habe. Ich habe wirklich vor mich hin, wie ist das richtig?
Ich muss so lachen deswegen, weil ich mir das dann auch vorgestellt habe, wie viele Eltern eigentlich zu Hause sitzen und ihren Kindern das falsch vorlesen und die alle wach machen.
Und einen Wutanfall kriegen. So. Ja. Dann, ja.
Ich frage mich jetzt, wie wir zu isländischen Elfensex kommen, weil darüber wollte ich jetzt auch noch im Intro sprechen.
Das ist kein weiter Sprung, das könnte total bei Walter Mörs vorkommen. Isländischer Elfensex, na klar, das ist eine der Hauptaktivitäten in Samonien.
Also pass auf. Ich habe heute erfahren, Die Weiß hört auf, das Magazin.
Ja.
Jahrelang hat mich Die Weiß begleitet. Es war für mich vor 10, 15 Jahren war es so die Zeitung, die mich repräsentiert hat in irgendeiner Form.
Dich repräsentiert?
Ja, schau mal, Die Weiß war das erste Magazin, das absolut absurde Geschichten gezeigt hat. Und ich habe gedacht, hey, das sind die Geschichten, die ich hier im Kiosk erlebe, zum Teil. Das sind die Menschen, die ich tagtäglich hier gerade beobachte. Wenn ich den Fernseher eingeschaltet habe und die Lindenstraße gesehen habe, dann war das für mich komplett fernab von meiner Realität. Das hatte nichts mit meinem Leben zu tun. In der Weiß, wenn da irgendwie, okay, die sind nach Nordkorea geflogen und solche Sachen, ne? Das ist jetzt nochmal was anderes.
Und da geht es doch auch jedes Mal um irgendwelche Drogen. Wir haben die schlechtesten Drogen der Welt ausprobiert und danach einen Führerschein bestanden oder so.
Ja, die sind ja erst in den letzten Jahren da so extrem geworden.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ganz am Anfang, okay, es waren immer extreme Geschichten, aber irgendwie habe ich das gefeiert. Ich bin morgens in die Agentur und das allererste, was ich gemacht habe, war erstmal irgendeine seltsame Nachricht auf Weiß zu lesen. Die hatten zum Beispiel über die Kokain-Hippos von Pablo Escobar, hatten die mehrere Artikel. Und ich habe die mal ins Deutsche übersetzt, die Headlines. Die invasiven Kokain-Hippos von Pablo Escobar greifen jetzt anscheinend Menschen an. Hallo? Das lese ich doch.
Na klar.
Oder eines von Pablo Escobars Kokain-Hippos ist bei einem Autounfall gestorben.
weil es die schlechtesten Drogen der Welt ausprobiert hat, klar.
Und sehr gut war natürlich auch Pablo Escobars Kokain-Hippos hören nicht auf, Sex zu haben und zu koten.
Okay, ich verstehe immer besser, warum du dich so gut repräsentiert gefühlt hast durch die Weiß. Ja, schade. Eine Ära geht zu Ende.
Eine Ära geht zu Ende und die ganz alten Sachen, die waren wirklich interessant, weil es ein eigenes Netzwerk war und die hatten ja eine Vision, Dokumentationen zu machen, Berichte zu machen, die sonst so von keinem gemacht werden, von keinem großen Netzwerk.
Ja.
YouTube ist ja zu der Zeit groß geworden.
Stimmt.
Und das war schon eine geile, spannende Zeit insgesamt. Und jetzt, warum hört's auf?
Keine Ahnung, warum?
Weil wir TikTok haben. Überleg doch mal.
Ja.
Wo holen wir denn jetzt unsere absurden Geschichten? Wo sind denn alle Subkulturen repräsentiert?
Ja.
Es ist auf TikTok, klar, auch auf Instagram und so. Aber es ist genau wieder jetzt so diese krasse Umbruchszeit.
Ja.
Und jetzt stirbt das Medium Weiß. Und es macht für mich total Sinn. Und natürlich, also offiziell ist der Grund, weil sie nicht genug hinein investiert haben, weil sie keinen Umsatz mehr machen. Aber ich glaube, dass Social Media und so, wie sich das gerade entwickelt, der Hauptgrund ist. Deswegen fühle ich mich auch so auf TikTok und Instagram und so. Ich fühle mich da so wohl, weil es genau diesen …
Es stillt dasselbe Bedürfnis nach kuriosen Sensationen.
Ich will immer wissen, warum sind Menschen so, wie sie sind?
Ja.
Was treibt sie an? Warum sind sie so komisch?
Oder wahlweise Hippos. Warum sind die so? Verstehe.
Und man kann da gute Geschichten erzählen. Also ist für viele alteingesessene Redaktionen oder Fernsehsender sowas wie TikTok ein
scheiß Problem.
Was ist ein scheiß Problem?
Hallo, ich habe ein scheiß Problem. Ich bin Yogalehrer und ihr kennt es bestimmt auch. Wenn ihr Kommentare von Menschen bekommt, die absolut nicht vom Fach sind, dann weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also ich kann ja auch nicht sagen, nee, sorry, du hast keine Ahnung, das Kommentar, das ist total verfehlt. Das kannst du ja nicht sagen, weil das sind ja deine Kunden. Ja, wie macht ihr das eigentlich? Ich meine, wir sind jetzt absolute Experten in unserem Fach, aber dann so von Inkompetenten in dem Fall Kommentare zu bekommen, bringt mich immer so ein bisschen in die Bredouille und ganz oft habe ich sozusagen, bin ich wieder Pinguin bei Madagaskar, winke einfach, lächle und sage, ja, danke. Und dann ist vielleicht auch so eine Awkward Silence nochmal da. Also, wie macht ihr das denn?
Eine fantastische Frage.
Die ist eine Grundsatzfrage, ich finde sie super.
Ich habe absolut keine Antwort, ich bin raus.
Iris, du kannst wirklich nicht mehr mit scheiß Problemen umgehen. Weil letztes Mal stinkendes Spargelwasser versprühen. Diesmal einfach gar keine. Du gibst ja auf.
Oh, ich glaube, es ist auch mein scheiß Problem, was er sagt.
Ja?
Ja, ich habe schon häufig das Problem, dass ich mit Menschen zu tun habe, die vielleicht in einem bestimmten Bereich nicht diese Kompetenz haben. Wo ich einfach vermutlich eine höhere Kompetenz habe.
Du hast sogar Schwierigkeiten, das so zu formulieren.
Ich habe totale Schwierigkeiten.
Kannst du den Satz sagen, ich bin kompetent?
Nee. Ich habe, weil ich gelernt habe, ich kriege Probleme, wenn ich in irgendeiner Form meine Kompetenz zeige. Deswegen versuche ich, ganz lieb, ganz zahm, wirklich so komplett unterm Radar zu bleiben, damit mich keiner angreift.
Ach du Scheiße.
Deswegen, ich suche selber nach Lösungen für dieses Problem. Ich finde es ganz schwierig. Zum Beispiel, ich habe in ein paar Jahren relativ viel gemacht und habe auch viele Fehler gemacht und habe dadurch sehr viele Erfahrungen gesammelt.
Ja.
Und ich kann die weitergeben. Aber du musst auch Menschen finden, die sich das gerne weitergeben lassen. Und ich lasse mir ja zum Beispiel auch ganz viele Dinge sagen. Aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, das ist mit sehr vielen Persönlichkeiten sehr schwierig. Und gerade, wenn man noch ein bisschen jünger ist.
Ich werde jetzt streng, okay?
Mhm.
Das muss sich ändern. Du brauchst einen neuen Anspruch. Mir geht es nicht darum, dass du dich prahlend hinstellen und sagen kannst, ich bin kompetent in diesem und jenem Bereich. Mir geht es wirklich um deine Anspruchshaltung. Du kannst von anderen erwarten, dass sie sich was sagen lassen.
Ja.
Und du kannst sie, darauf würde ich jetzt mit einem Lösungsansatz hinausgehen, du kannst sie auf eine Weise anpacken, dass sie es dann auch tun, dass sie sich verändern. Iris, das ist die große Überschrift über allem, was wir tun, dass Menschen sich verändern können.
Aber hier ist es doch was anderes. Hier kann man ja mit den Leuten irgendwie reden.
Ja, und die hören ja auch freiwillig zu. Und wir sind in keinem Kunden- und Agenturverhältnis oder was. Ihr könnt auch jederzeit ausschalten, wenn ihr irgendwas nicht gut findet.
Oder über mich drüber reden und so.
Genau, ja. Okay, ich habe einen Lösungsvorschlag, bei dem du auch nicht unsympathisch wegkommst, weil du zu prahlend auftrittst und sagst, ich bin kompetent.
Okay.
Du bist, wie sein Scheißproblem, 1:1 übertragen, du bist Yogalehrerin.
Okay, ich bringe euch allen heute den Sonnenuntergang bei.
Ich habe vergessen, wie deine kreativen Abwandlungen sind. Okay, stellen wir uns vor, du wüsstest ganz genau, dass es keinen Sonnenuntergang gibt im Yoga, sondern du wüsstest all die Begriffe und genau, wie sie funktionieren. Mhm. Alle Übungen, alles. Ja? Man merkt auch bei mir gerade, mir fehlt auch der theoretische Hintergrund. Der ist aber auch nicht wichtig. Wichtig ist, wenn jemand zu dir kommt und deine Kompetenz untergräbt und dir sagt, wie es richtig ist und wie es falsch ist, kannst du das Unwissen, die fehlende Expertise von dieser Person richtig blank legen. Richtig offenbaren, und zwar durch Fragen, durch immer genauere Fragen in dem Bereich, in dem du sehr kompetent bist. Und wichtig ist das Wie. Du fragst nicht wie ein Arschloch, dass der Subtext die ganze Zeit mitschwingt, ich zeig dir mal, wie wenig du weißt, ich offenbare das jetzt mal, damit du es merkst, sondern du kannst super nett und höflich dabei sein. Das ist ja auch die Komfortzone, die du gerade beschrieben hast. Du möchtest eigentlich nett sein.
Das ist die rängerische Methode.
Die rängerische, genau.
Das machst du immer.
Ja.
Ich habe dich schon so oft dabei erwischt und das funktioniert.
Na klar, weil es ja auch einen Backup-Plan beinhaltet. Falls du dich irrst und dein Gegenüber hat doch viel Ahnung, genauso viel wie du, mehr als du, dann hast du keine unangenehme Situation erzeugt, sondern du hast danach dann ein tolles Gespräch und lernst vielleicht noch was. Aber wenn du richtig liegst, wie in den meisten Fällen, weil du ja Expertin bist, merkt dein Gegenüber, dass es an sich selbst scheitert, am eigenen Unwissen scheitert, weil es immer schlechter mit diesen Fragen umgehen kann. Aber du bist kein Arschloch. Du kommst total nett dabei weg. Und das lässt sich doch auf alle möglichen Bereiche übertragen, in denen du die Expertin bist. Oder?
Ja, also es funktioniert, wenn man es extrem souverän macht.
Mhm.
Und ich glaube, man darf sich dabei nicht selbst beobachten.
Vielleicht ist es das, ja.
Weil bei mir ist ganz oft das Problem, dass ich in der Gruppe die Gruppendynamik spüre, dann ins Selbstbeobachten, ins Beobachten der anderen komme und sofort schon checke, was gerade passiert.
Ja.
Und das ist aber falsch.
Ja, du müsstest eigentlich mit deiner Aufmerksamkeit voll beim Gegenüber sein.
Ja. Und nicht selbstbeobachtend sein, weil das merke ich dann, dass dann geht's schief,
ja,
wenn ich das mache.
Ich glaube, wenn du so nett bist, dass du es sogar hinnimmst, dass dein Gegenüber seine eigene Inkompetenz noch nicht mal spüren muss, noch nicht mal mitkriegen muss, sondern da von dir auch noch sanft drumherum begleitet wird, dann geht's immer auf deine Kosten.
Könnte man auch einfach sabotieren? Zum Beispiel, dass ich einfach plötzlich in Gebärdensprache mit der Person rede oder einfach gar nicht mehr hinhöre, einfach gehe, den Quit-Move machen.
Ich habe eine Frage, die uns ins Thema leitet. Was versprichst du dir davon?
Das Thema.
Promises. Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja? Weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die, ja, Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
So, Herr Ringer.
Mhm. Frau Gavritsch.
Wir können das Thema heute so starten, wie du das Thema heute Mittag mit mir besprochen hast, und zwar mit Vorwürfen.
Was? Ich habe dir doch keine Vorwürfe gemacht.
Dich hast du Vorwürfe gemacht. Du hast gesagt, du kennst keinen Menschen. Alleine, wenn das schon so anfängt. Ne?
Moment.
Du hast nicht gesagt, erstaunlich oft, dass ich erstaunlich oft Versprechungen nicht einhalte, sondern du hast gesagt, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der das so schlecht macht wie ich.
Okay, erstens, das waren keine Vorwürfe, das war ein Vorwurf, da kamen keine anderen. Zweitens habe ich direkt hinterher geschickt, das ist aber kein Vorwurf.
Was war es dann?
Eine Beobachtung.
Dann bist du aber schlecht im Beobachten.
Nein, ich beobachte
es. Wenn ich der Mensch bin, der das am schlechtesten macht, dann hast du dir die Menschen in deinem Umfeld einfach noch nicht genug angeschaut.
Okay, das kann sein. Und ich gebe zu, ich hätte sagen sollen, erstaunlich oft und so weiter. Abschwächungen hätte ich machen sollen.
Ja. Abschwächungen?
Ja, ja. Aber ich habe mir gedacht, das, was ich da sagen will, braucht ein bisschen Punch. Es muss ein bisschen überspitzt formuliert werden.
Das ist so gut. Das nächste Mal, wenn ich irgendeine Person beleidige, werde ich einfach sagen, das braucht einfach ein bisschen Punch, meine Aussage.
Ist aber nur eine Beobachtung.
Ja.
Was ich beobachtet habe, ist, wenn ich mir auch nur in der Vorstellung ein Gespräch zwischen uns beiden ablaufen lasse, indem ich zu dir sage, versprichst du es mir?
Mhm.
Dann kommt sofort als Reflex bei mir dazu, ach verdammt, nicht Iris mit einem Versprechen festnageln. Weil, das ist jetzt eine Frage an dich, ob gar kein Vorwurf mehr. Frage, stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn du ein Versprechen abgegeben hast, dann ist das wie eine Art Fessel. Es ist eher eine Bürde, eine Last, du musst jetzt. Und dann springt bei dir so ein unbewusstes Ding an, das nicht einzuhalten.
Na, würde ich nicht sagen. Kommt drauf an.
Ja, genau.
Es gibt, es gibt Themenbereiche, da würde ich sagen, ja, da mache ich das nicht so gerne. Aber in ganz vielen anderen Bereichen, ich bin schon sehr zuverlässig.
Und da werden wir jetzt direkt zu Beginn des Themas schon differenziert. Du bist verbindlich, du bist zuverlässig, du bist hochprofessionell, du bist hochdiszipliniert. All das bist du.
Ich sage nur gern kurzfristig ab.
Ja, ganz genau. Das wäre jetzt auch das erste Beispiel. Genau.
Ja, das ist
Verabredungen sind eine Form von Versprechen.
Ja, ich weiß. Ich arbeite an mir. Ich versuche das nicht mehr zu machen. Ich habe auch verstanden, dass Menschen da unterschiedlich sind.
Ja.
Und ich möchte niemandem da wehtun. Deswegen, da arbeite ich an mir. Das ist nicht okay, dass ich da so bin. Aber es ist so ein Genuss. Also es ist wirklich.
Ja, aber du holst dir Freiheit dadurch, oder nicht?
Oh, ja. Einfach zu wissen, ich muss nicht.
Ja.
Das ist toll. Ich würde auch niemals freiwillig in einen Verein gehen. Ich habe mit jedem Menschen Mitleid, der in einen Verein gehen muss. Und ich weiß aber, dass es für die anderen was ganz Tolles ist eigentlich. Aber zu wissen, jeden Dienstag 19 Uhr müsste ich was Bestimmtes machen, das macht mich fertig.
Ja, aber guck mal, da hast du es doch jetzt direkt auf den Punkt gebracht. Wenn du was versprichst, was danach in dir bleibt als ein Satz, der beginnt mit ich muss.
Ja.
Dann ist es sowas, was ich an dir beobachte, dass du das wirklich als eine Last empfindest und fast schon absichtlich brichst. Wenn dein Versprechen aber so abgegeben wurde, dass du es innerlich mit ich will verbindest, deswegen zum Beispiel im professionellen Kontext bist du super zuverlässig, weil über allem ein großes ich will steht. Du willst ja eine Karriere, die dir Spaß macht, in der du Sinn siehst und so. Dann funktioniert's. Dann gibt es kein Versprechen, keine Deadline, die du reißt. Da klappt's. Ist das der Unterschied?
Vielleicht. Ich möchte aber auch nicht mehr Versprechen geben, die ich nicht mehr einhalte.
Ja.
Und zwar aus folgendem Grund.
Hallöchen, ich bin Leonie. Ich habe noch nie irgendeine Sprachnachricht für einen Podcast gemacht. Bin dementsprechend auch jetzt ein bisschen nervös. Aber bei dem Thema Versprechungen kam mir irgendwie direkt, dass ich das mit Vampire Diaries verbinde, beziehungsweise mit Originals, also dem Spin-off dazu, mit der Figur Elijah, die eigentlich immer Versprechungen gibt aber sie auch einhält. Und ich finde das irgendwie wahnsinnig attraktiv, dass man da so eine Sicherheit verspürt. Also ich glaube, wenn man weiß, dass Menschen darauf einen Wert legen, der so stark ist, dass das wirklich zu deren Persönlichkeit gehört, dass das eine wahnsinnige Sicherheit geben kann, wenn die dann einfach ja, die Versprechungen auch einhalten. Ich merke aber, dass ich im echten Leben bei Versprechungen immer direkt in so Zweifel komme und denke, naja, weiß ich jetzt nicht, ob du das auch einhältst und dann eher so ein komisches Bauchgefühl habe. Also an sich sehr attraktiv, aber im echten Leben irgendwie schwer umsetzbar.
Okay, das ist der letzte Grund, mit dem ich gerechnet hätte. Du machst gerne was. Kennst du diesen Begriff Curveball?
Nee.
Kommt aus dem Baseball, wenn man einen schwierigen Ball wirft, der eine Kurve beschreibt. Das machst du gerne und das ist halt als Metapher für Herleitungen, Begründungen, Aussagen und so gemeint, die völlig unerwartet kommen, die komisch kommen, die eine Kurve fliegen. Du willst attraktiv sein, das ist dein Grund.
Ich glaube schon. Ich habe 3 Tage über diese Sprachnachricht nachgedacht. Mhm. Und ist die nicht sensationell? Sie hat voll ins Schwarze getroffen.
Ja.
Das hat so in mir gearbeitet, weil ich mir gedacht habe, welche Menschen finde ich eigentlich attraktiv? Und es waren immer die, die Versprechungen einhalten, die Wort halten, die so eine Konsequenz haben, wo ich immer denke, huh, das gefällt mir gut. Und dann will ich doch selber so eine Person sein und bin's nicht. Das sind die Schönheitstipps, die ich jetzt auf TikTok sehen will. Nicht irgendwelche BBLs, wie ich meinen Arsch vergrößern kann, sondern solche Sachen, die nicht wehtun, wo es keine OP braucht, um attraktiver zu werden. Zum Beispiel Versprechungen einhalten.
Okay, jetzt hat es gerade im letzten Halbsatz erst richtig Klick gemacht bei mir. Ich habe nämlich die ganze Zeit noch weiterhin dieses Curveball-Gefühl gehabt. Du, also weißt du, dass du mir ein bisschen konstruierten Quatsch erzählst? Was soll es denn mit optischer, ja, was hat es mit optischer Schönheit zu tun, Versprechungen einzuhalten? Ja, jetzt verstehe ich es erst. Denn, pass auf, ich habe so gedacht, wenn du mir was versprichst und dich dran hältst, dass ich deshalb mich gut fühle, gemeint fühle von dir und deshalb mich hingezogen fühle zu dir und dich toll finde, das ist klar, das ist zwischenmenschlich. Aber weshalb sollten dich deshalb andere Menschen als attraktiv wahrnehmen, die das vielleicht noch nicht mal mitbekommen, ne? Wenn du es als Ersatz für eine Schönheits-OP nennst, dann ist das ja auch eine bleibende Schönheit. Und ich glaube, du hast recht, weil du kommunizierst ja neben mir auch noch mit dir selber. Und wenn du dir selber durch so ein Verhalten die ganze Zeit sagst, ich halte mich an mein Wort, ich löse solche Gefühle in anderen aus, ich bin zuverlässig, ey, dann macht das was mit deinem Selbstbild, was Tolles. Und das wirkt sich sicherlich auch optisch aus, na klar.
Ja, weil es um deine Werte geht. Mhm. Es geht doch darum, wofür stehst du? Was glaubst du? Wer bist du? Vereinfacht gesagt, es geht um dein Image. Welches Image hast du?
Genau, das ist in einem Wort, was ich gerade kompliziert versucht habe zu erklären.
So, jetzt haben wir aber das Problem beim Wort Image. Das ist schon so ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. Weil wir sofort an Marketing denken.
Genau, du tust es nur fürs Image. Ja, ja.
Genau, ich hatte mal so einen Kurs mit einem Dozenten. Und er war richtig gut darin, sich zu verkaufen. Mhm. Und dann wollte er uns das beibringen und hat dann gesagt, okay, überlegt euch mal, was seid ihr für eine Marke?
Ja.
Und dann bin ich ja so total dagegen gegangen und habe gesagt, ich bin doch keine Marke, ich bin ein Mensch.
Ist das eine Parallele zu dem, was ich anfangs meinte, dass du ein Versprechen als so eine Fessel empfindest und dem dann nicht nachkommen willst, weil es mit ich muss anfängt?
Vielleicht kann es das sein. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, ich war ein bisschen blöd und habe nicht verstanden, dass es bei dem Thema, welche Marke bin ich, gar nicht um den kommerziellen Aspekt ging.
Aha.
Also wenn du …
Ja, okay. Du hast es als kommerziell empfunden und dich deshalb so …
Er war einfach damals schon sehr weit. Dem war halt klar, wie wichtig es ist, wenn du im künstlerischen Bereich arbeitest,
ja,
dass du eine Außenwirkung hast und dass du, wenn du irgendwas von dir versprichst,
ja,
dass du diese Dinge auch einhältst und was kannst du überhaupt einhalten.
So, du kannst kein Nicht-Image haben. Du hast sowieso ein Image, also mach was draus. In dem Sinne war er richtig?
Ja, ich das? Und ich finde das sehr schwierig, über das eigene Image nachzudenken.
Ja.
Weil wenn man das wirklich ernst nimmt und nicht jetzt irgendwie was Gefaktes auf LinkedIn aufbauen will, ist das eine ganz schön schwierige Kiste, dass man sich eigentlich fragt, was sind denn überhaupt meine Werte und wofür stehe ich?
Was kann ich versprechen und halten?
Exakt. Was kann ich mir überhaupt leisten zu versprechen?
Ja.
Es gibt super viele Dinge, die würde ich super gerne versprechen. Ich kann es mir aber überhaupt nicht leisten, das zu versprechen.
Ja.
Matthias, ich finde es so interessant, wenn man jetzt mal wirklich darüber nachdenkt, was kann man denn eigentlich selber versprechen? Hast du dir Gedanken schon darüber gemacht?
Nee. Ich bin gerade dabei.
Ich mache mir seit Jahren darüber Gedanken. Ich finde es auch super schwierig zu sagen, mein Image ist.
Ja.
Ist es so einfach für mich, das für eine Marke zu machen oder für andere Menschen zu machen?
Ja.
Aber für einen selber, ich kenne ja meine Fehler.
Ja.
Ich kenne ja meine Limits. Ich hätte zum Beispiel die Finn-Kliman-Nummer, ne? Dass ich alles hier so mega grün und total toll machen würde. Ich weiß das von mir, dass ich das nicht versprechen kann, weil ich das so komplex und schwierig finde.
Und das ist aber eine wichtige Begründung, weil man sonst denkt, weil du nicht integer bist. Weil du insgeheim.
Mülltrennung. Mülltrennung, eine Katastrophe.
Nein,
bei
das
mir.
Hat nichts mit Integrität zu tun. Das hat was mit Sorgfalt zu tun.
Ja, genau. Und du musst aber sehr sorgfältig sein, um das wirklich 1A versprechen zu können. Und ich will mich hier nicht rausreden. Man muss daran arbeiten. Aber es ist genau das, was ich meine. Es geht um die Glaubwürdigkeit.
Hast du gerade wirklich gesagt, man muss daran arbeiten im Kontext Mülltrennung, Sorgfalt, Mülltrennung. Man muss daran. Also, ich würde wirklich sagen, ne, es gibt Stufe 1, Allmann. Du bist bereits angekommen und du kannst anderen sagen, hey, der Müll gehört nicht da rein, der gehört da rein. Aber es gibt Stufe 2, Allmann. Die hast du gerade so gut auf den Punkt gebracht, auf der Metaebene zu sagen, Sorgfalt ist dabei eine notwendige Voraussetzung und daran muss man arbeiten.
Ich bin so ein Allmann, wirklich.
Ja. Oh Mann.
Nein, mir geht's einfach darum, wie glaubwürdig kannst du denn bleiben? Und wenn man dann wirklich ehrlich
ein
zu sich.
Ein Blick in deinen Müll genügt. Schon habe ich dein Image entlarvt. Ey, aber bevor wir jetzt den Rest der Folge über Mülltrennung reden, Integrität ist sehr wohl jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, bei mir auf jeden Fall eins meiner Versprechen.
Ja, bei mir auch. Mir geht es ja nur um den Punkt glaubwürdig versprechen.
Ja.
Und das ist so eine krasse Eingrenzung plötzlich.
Ja, voll das kleine Wort, aber es macht richtig viel aus.
Wir kennen es auch aus der Werbung, Matthias. Wie viele Dinge werden versprochen, die einfach überhaupt nicht glaubwürdig sind?
Ja, beziehungsweise andersrum betrachtet, in Deutschland gibt es ja strenge Auflagen, dass das Versprechen, das wichtigste Mittel der Werbung, dass dir versprochen wird, was das Produkt kann, dass das unbedingt glaubwürdig sein muss oder zumindest keine eindeutig nachweisbare Lüge, keine zu übertriebene Behauptung sein darf.
Zum Beispiel, wenn es jetzt gesundheitsbezogen ist, ja. Ne? Du darfst Wörter wie Detox nicht nehmen, bekömmlich darf man nicht sagen, gesund, clean, das ist inzwischen alles gestrichen.
Ja.
Es gab zum Beispiel einen TV-Spot von Du darfst.
Ich finde den Namen schon geil, gerade in dem Kontext. Das ist ja auch ein Versprechen. Du
ja,
darfst.
Ne?
Ein implizites.
Der Spot ist schon über 10 Jahre her,
mhm.
Der wurde dann aber verboten, der durfte nicht mehr ausgestrahlt werden, weil er irreführend war.
Mhm.
Und zwar war der Off-Text von dem TV-Spot, du hast keine Lust, Kalorien zu zählen? Dann lass es doch einfach. Mit du darfst, kannst du unbeschwert genießen. Denn du darfst heißt vor allem, du musst gar nichts. Greif einfach zu. Diät ohne mich. Und da hat dann halt das Gericht Hamburg gesagt,
halt, stopp!
So geht es nicht. Die Werbung suggeriert, man könnte so viel von den Produkten essen, wie man will. Und dann nimmt man ja gar nicht zu und das stimmt einfach nicht.
Das ist ein perfektes Beispiel für die Strenge. Denn wenn man sich jetzt mal nur den Text anschaut, du hast es sehr lustig gerade vorgelesen, aber nur die Worte allein, finde ich, sind jetzt noch nicht so ganz krass übergalaktisch zu viel versprochen. Ich meine, das klingt einigermaßen normal nach einem reißerischen Werbetext.
Ich finde es gut, dass es so streng reguliert war.
Ich auch, das will ich damit nicht sagen.
Es ja. wird sonst immer total ausgenutzt.
Ja, ne?
War das nicht bei Milchschnitte oder, ach, die ganzen Produkte damals aus den 90ern, die alle ungesund waren.
Ja.
Und dann wurden die immer mit, das hat ganz viele Vitamine.
Ja, ja, genau. Und in jedem Scheiß war das Beste aus der Milch drin.
Ja, ja.
Nee, gebe ich dir total recht, dass es richtig ist, das so ein bisschen zu beschränken, weil es ausgereizt wird. Wir sehen es ja auch, dass es in anderen Ländern, wenn wir international Kampagnen machen, dass Kunden beispielsweise über dasselbe Produkt in der Schweiz sagen dürfen, dass es eine medizinische Wirksamkeit hat, die in Deutschland so auf gar keinen Fall beworben werden darf, weil sie eben nicht wissenschaftlich geprüft ist. Ich finde Werbung gerade generell ein super Beispiel für dieses Problem mit Versprechungen, weil es wirklich diesen Druck von zwei Seiten zeigt. Das eine, was wir gerade hatten, die Strenge, du darfst nicht zu viel versprechen, aber du darfst auch nicht zu wenig oder halt gar nichts versprechen. Du kommst ohne Versprechungen nicht aus. Da ist ein richtiger Druck auf einer Kampagne. Wenn du nichts versprichst, Ja, warum sollte man es dann kaufen? Das ist der einzige Grund. Und das kennt man doch jetzt auch wieder aus dem privaten Umgang mit anderen. Du musst manchmal was versprechen. Du wirst regelrecht drauf festgenagelt. Versprich mir jetzt was. Wenn du mir jetzt, und das muss auch nicht immer so explizit ausgesprochen sein, ne? Aber unter dem Dialog liegt oft dieses, ich erwarte was von dir und du musst es mir jetzt versprechen und dann auch halten, weil sonst.
Dazu habe ich auch eine Sprachnachricht. Mhm.
Hallo, eure Exzellenzen. Ich freue mich sehr über das neue Thema für die neue Folge und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Versprechung. Und dann sind mir natürlich erstmal die Klassiker eingefallen, so gebrochene Versprechen und was das mit mir macht emotional. Was ich dann aber sehr spannend fand, war, dass ich angefangen habe, über das Wort nachzudenken, Versprechungen. Da steckt ja Versprecher drin. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir manchmal so geht, dass wenn ich gestresst bin und gerade jemand nicht gerecht werden kann, dem ich aber eigentlich oder der ich eigentlich gerecht werden möchte, dass ich dann Versprechungen gebe, weil ich das gerade nicht erfüllen kann. Und es fühlt sich an wie ein Versprecher. Also sozusagen wie ein Stolpern darüber und ein Nicht-Nachdenken darüber. Und das sind tatsächlich dann die Versprechungen, die Versprechen, die ich ganz schwer einlöse.
Was ich so spannend an ihrer Sprachnachricht finde, abgesehen davon, dass ich diese beiden Wörter noch nie im Zusammenhang gesehen habe.
Ich auch nicht so richtig. Mir kommen komische Erinnerungen an Deutschlehrer, der immer, wenn man gesagt hat, ich habe mich versprochen, dann gesagt hat, wem? Also der hat bewusst auf diese Verwandtschaft der Wörter hingewiesen. Aber ich glaube, im Deutschen ist es nur ein Zufall, dass es das gleiche Wort für zwei sehr unterschiedliche Dinge ist. Im Englischen ist es ja to promise und to misspeak, sehr weit auseinander. Aber du meintest, was du spannend an ihrer Nachricht findest?
Ja, dass sie sagt, wenn sie gestresst ist, macht sie Versprechungen. Ich kenne das gut und ich glaube, das ist sehr, sehr schlecht. Weil du bist ja in deiner inkompetentesten Phase deines Ichs. Und dann versuchst du auch noch, jemanden Versprechen zu geben.
Ja.
Und du bist doch eh schon überfordert.
Weil
und du
damit bist ja gerade verschleppst du deine Überforderung noch in die Zukunft.
Und du unterstreichst sie ja auch noch.
Ja, das Signal.
Damit du sagst eigentlich, hey, in Zukunft werden du und ich uns nochmal daran erinnern, dass ich meine Versprechen nicht einhalten kann, dass ich sehr gestresst war.
Ja. Ja, ich glaube, es passiert aus der Hoffnung heraus, dass es dir eben doch gelingt, weil dann wäre es ja kein Signal des Gestresstseins, sondern ein Signal der Macht, der Kompetenz, des Zurückerlangens der Kontrolle über die Situation. Das ist das andere, was ein Image kann, was ein Versprechen kann, neben Schönheit, Attraktivität, Macht, wirklich faktische Macht über die Realität. Ich habe doch mal erzählt, dass es so eine Übung gab aus Scientology, wo ich natürlich nicht weiß, ob das wirklich dort gemacht wird oder gemacht wurde, weil ich nie da drin war. Kurz erklärt diese Übung, einen Gegenstand, einen Stift beispielsweise, zu nehmen, auf dem Tisch liegt er, und du sagst zu diesem Stift, steh auf und führst ihn nach oben und sagst dann, danke. Und dann setz dich, legst ihn wieder auf den Tisch und sagst wieder Danke. Und das wiederholst du stundenlang. Wenn das jemand von außen sieht, wenn wir bei dieser Image-Dynamik bleiben, was das mit deinem Image macht, dann denkst du, okay, hat sie nicht mehr alle.
Ja.
Aber in der Kommunikation mit dir selbst schleifst du ein, meine Worte sind Fakten. Sie schaffen Realität. Das, was ich sage, passiert augenblicklich. Und ich brauche nur noch Danke dran zu hängen.
Ich glaube, Tom Cruise hat das ganz viele Stunden trainiert.
Oh ja, das kann sehr gut sein.
Als wir Shit Moves geschrieben haben, haben wir uns eine ganze Menge Videos von Tom Cruise angeschaut. Und der ist ja in den Interviews richtig professionell. Und der ist Shit Moves trainiert. Der erkennt die sofort.
Ja.
Und kann jemanden sofort zurechtweisen. Und da gab es auch einige Interviews, die dann viral gegangen sind. Und dann hat man richtig gesehen, wie er polarisiert.
Ja.
Leute, die nicht so gut Shitmoves erkennen können, weil der Moderator hatte Shitmoves gemacht, die sind eher auf der Seite vom Moderator und denken sich, boah, der ist total unsympathisch, der Tom Cruise.
Ja.
Aber das ist einfach nur, weil Tom Cruise sofort Grenzen setzt.
Und zwar mit dieser absolut scharfen, trainierten Autorität.
Und wenn man sich dann mit den Shitmoves ein bisschen besser auskennt, merkt man schon, er hat einen Punkt, das zu machen. Und es ist berechtigt, dass er das macht. Aber man ist trotzdem, mir ging es auf jeden Fall so, ich war trotzdem, erschrocken ist zu viel gesagt, aber ich sehe ein paar Red Flags. Der ist kein einfacher Mensch.
Ganz sicher nicht. Du, und das ist ja auch nur sein Auftritt in öffentlichen Interviews. In jeder Scientology-Doku, die ich je gesehen habe, ist immer die Rede davon, dass er, wenn die Kamera nicht drauf hält und wenn er mit Leuten zu tun hat, die in Scientology sind und die weit unter ihm stehen, dass er da echt schlechte Gefühle den Menschen macht, richtig üble Gefühle.
Ich kann es mir vorstellen, dass er auf jeden Fall extrem trainiert in diesen Techniken ist.
Ja.
Und ganz genau weiß, was er macht.
Ich sehe aber noch einen zweiten Grund, warum damals noch die Schlagzeile einseitig war, Tom Cruise attackiert den Interviewer. Und mit der Zeit hat man auch mehr ein Fehlverhalten beim Interviewer gesehen. Nämlich hat auch Imagegründe. Und zwar der kompletten vierten Gewalt der Medien. Früher war das Versprechen der Medien, wir entertainen und informieren dich.
Heute ist das alles so in Frage gestellt.
Ja.
Ich glaube auch durch Social Media, weil wir so viele Videos davon sehen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Interviewer eine bestimmte Shit-Move-Technik macht.
Mhm.
Und dann hast du auf einmal 30 Videos, die du dir angucken kannst, wie er das gemacht hat.
Ja.
Das macht dann schon was mit dem Vertrauen, ja.
Genau. Und dann wird das Image dieser vierten Gewalt zunehmend. Wir machen so viele Fehler, vertuschen sie, wir sind käuflich, das ist Propaganda. Und das ist nicht das, was ich sage, sondern das Image, ne? Das ist, je mehr aufgedeckt werden kann, und in der Zeit leben wir einfach, in der sehr schnell sehr viel aufgedeckt wird, desto mehr schadet das einem Image. Erst recht, genau, dann kommt ja auch noch dazu, dass das ja auch gelogen werden kann, dass etwas komplett gefärbt werden kann.
Ja, genau.
Hey, aber die dritte Gewalt ja genauso, ne? Je mehr ich gerade über Image als ein Versprechen nachdenke, desto mehr geht da in mir so grundsätzlich los. Die Judikative, also das Versprechen, dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass, wenn du das Gesetz brichst, dass dann Konsequenzen für dich entstehen. Das ist das Versprechen. Wenn du dann aber einen Bundeskanzler hast, der sich nicht erinnern kann, wie er Cum-Ex ermöglicht hat, beispielsweise, und Wirecard und was alles drin war. Auch andere Länder. Trump ist wahrscheinlich wirklich das allerbeste Beispiel.
Ja.
Zig Prozesse und wir beide haben eine Wette am Laufen und ich glaube, du gewinnst, dass er tatsächlich nicht im Knast landet und vielleicht sogar als Präsident gewählt werden kann. Da bleibe ich weiterhin dabei, nein. Aber dass das überhaupt denkbar ist, macht ja was mit dem Versprechen. Mit dem Versprechen, dass das System grundsätzlich funktioniert.
Ich glaube, wir brauchen uns nicht wundern, dass man aktuell so viele Verschwörungstheorien im Umlauf hat.
Genau, ja, das ist richtig. Das ist eine Konsequenz daraus.
Ja.
Wenn du differenziert denkst und weißt, dass das System nicht überall perfekt funktionieren kann und vor allem nicht immer, dass es Fehler gibt, dass es Skandale gibt, Korruption gibt, aber dass die Grundlage deswegen trotzdem eine ist, die wir nicht wegwerfen müssen. Aber dann redest du mit jemandem, der nur schwarz-weiß denkt und sagt, nein, guck, ich habe hier ein Beispiel für ein Versagen des Systems, also muss das System auf der Stelle gesprengt werden. Wie willst du mit der Person denn dann reden? Das Versprechen ist tatsächlich gebrochen, da hat sie einen Punkt.
Ey, alles, was du jetzt gerade so erzählst, Judikative und so weiter, ne?
Mhm.
Das fängt doch schon mit dem Weihnachtsmann an.
Man naheliegend, ja.
Man verspricht den Kindern,
ja,
es gibt einen Weihnachtsmann.
Mhm.
Und dann kommt der Tag, wo man sagt, Upsi, den gibt's doch nicht.
Mit Upsi finde ich richtig gut. So im Sinne von, habe ich aber selber gerade erst rausgefunden. Ja, ich habe dich nie angelogen. Ich habe auch dran geglaubt.
Auch die anderen Charaktere, Matthias, Knecht, Ruprecht, Nikolaus.
Die anderen Charaktere.
Angeblich haben die eine Liste und gucken, wer war brav und wer nicht. Das ist reine Willkür. Die suchen sich völlig random irgendein Kind aus und bestrafen das oder eben nicht. Das ist Korruption, was da stattfindet.
Aber Moment, die Intention hinter dem Versprechen ist doch eine komplett andere. Wenn ich einem Kind sage, es gibt den Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht und so weiter, dann ist doch die Intention, hey, Fantasie ist was Schönes. Das ist ein Schenker, der lebt da am Nordpol. Und das Versprechen, wir leben in einem Rechtsstaat, ist doch was grundlegend anderes.
Ja, ganz kurz, wurdest du nicht von Knecht Ruprecht geschlagen?
Ja. Das hat mich auch nicht dran zweifeln lassen, ob es ihn gibt. Das war sehr spürbar. Nein, tatsächlich, im Internat haben ältere Schüler die mehreren Gehilfen des Nikolaus gespielt und ordentlich gedroschen. Und vor allem auch, wenn positive Sachen vorgelesen wurden.
Fantasie ist echt was Schönes, Matthias. Ich will doch nur darauf hinaus, irgendwie ist es doch alles völlig verquer. Und wir leben gerade in einer Zeit, wo man sich halt denkt, irgendwie ist vieles sehr verquer.
Mhm. Und da fangen wir beim Weihnachtsmann an. Das ist besonders verquer. Okay.
Kommen wir zur nächsten Sprachnachricht.
Okay.
Was ist der Grund, überhaupt ein Versprechen zu machen zu einer Person? Ich meine, ist es, weil ich mir selber Druck machen will für eine Aufgabe, die ich eh erledigen würde für jemanden? Oder ist es vielleicht, damit ich später was einfordern kann bei der anderen Person? Weil ich habe ja versprochen, das mache ich, denn als ein Gegenstück gibst du mir auch noch etwas. Oder, obwohl ich weiß, ich schaffe das eh, mache ich dieses Versprechen und dann wirke ich zuverlässig auf die andere Person. Das sind so drei Gedanken und irgendwie sind sie alle sehr manipulativ, denke ich mir. Entweder gegenüber mir oder anderen. Was sagt das über mich aus? Es ist spät. Gute Nacht.
Tatsächlich sind leere Versprechungen ein super gutes Instrument, um zu manipulieren.
Ja.
Du machst die ganze Zeit Versprechungen, die du nicht einhalten kannst, um den Status in einer Beziehung aufrechtzuerhalten, die vielleicht gar nicht mehr aufrechterhalten werden sollte, weil die Beziehung total ungesund ist.
Aber lass uns nicht mehr weiter über Trump sprechen. Ja, der macht das ja tatsächlich. Stimmt, es ist ein super Manipulationsmittel, das Narzissten gerne einsetzen. Und zwar der grandiose Narzissmus macht die leeren Versprechungen und der vulnerable Narzissmus fordert sich das ständig ein mit diesem, aber du hast es doch versprochen. Dabei hast du es nie versprochen.
Und das Schlimme ist ja, da hatten wir es ja vorhin davon, ne?
Mhm.
Ich breche manchmal meine Verbrechen. Ich breche manchmal meine Versprechen, ja?
Ja.
Und wenn du halt permanent deine Versprechen brichst,
ja,
dann hast du kein gutes Selbstbildnis mehr.
Na klar. Also alles, was wir jetzt gesagt haben darüber, wie du dir mit Versprechen, die du hältst, Schönheit, Attraktivität und Macht aufbauen kannst, hat genau den umgekehrten Effekt, wenn du es ständig brichst.
Deswegen ist mir das schon wichtig, dass ich meistens schon meine Versprechen.
Du hast dich jetzt schon zweimal versprochen. Das könnte sein, dass das freudsche Fehlleistungen sind, Madame.
Also ich möchte meine Versprechen überwiegend halten, tue ich ja auch.
Frage, leben wir in einem Rechtsstaat? Ja. Sollten deine Verbrechen Konsequenzen haben?
Nein, aber ich finde es total richtig. Und es war auch etwas, was mir in der Werbung, in der Branche immer so krass aufgefallen ist. Wenn du immer danach lebst, das ist einfach, ja, wir machen jetzt einfach nur mal so.
Mhm.
Und du hältst überhaupt nicht mehr dein Wort.
Ja.
Das macht was mit dir, wenn du älter wirst. Das altert nicht gut.
Ja.
Weil du ja auch dann irgendwann mal dir selber nicht richtig vertraust.
Mhm, genau.
Und dir selber auch nicht mehr wertvoll genug bist. Und dann ziehst du dich runter, aber auch alle um dich herum auch.
Aber daraus folgt ja jetzt, dass wir den Vorgang des Versprechens oder diese Frage, mit der er seine Sprachnachricht gerade gestartet hat, warum macht man das denn überhaupt? Das ist ja eigentlich nur Manipulation. Dass wir das differenziert betrachten und sagen, nee, du kannst es natürlich positiv für dich einsetzen und dir selber damit was Gutes tun, oder?
Absolut.
Also versprich mir doch jetzt was und halt dich dann dran. Es wird dir gut tun.
Was soll ich dir versprechen?
Nee, das musst du entscheiden. Das will, sonst wäre ich ja jetzt, dann wäre es Manipulation von mir. Ich verspreche dir dann auch was. Das verspreche ich dir.
Das wirkt sehr manipulativ.
Es ist ein Deal, ey. Versprechen sind eine Währung. Alles, was er da vorhin so entwickelt hat, klingt einfach nach einer Währung. Es ist ein Kredit. Und Kredit kommt von Glauben. Credo ist ein Glaubenssatz.
Stimmt.
Wenn ich dir was verspreche und du glaubst es mir, dann haben wir einen Deal am Laufen. Und wenn du mir die Einlösung deines Versprechens schuldest, dann bin ich dein Gläubiger. Es ist einfach eine Währung. Und klar kannst du eine Währung manipulativ einsetzen oder eben konstruktiv.
Ey, wir haben auch richtig viele Sprachnachrichten dazu bekommen, dass sehr viele Versprechen inzwischen Verträge sind.
Ja.
Guck mal, wir haben ja damals auch wahnsinnig viel mit Handschlag gemacht und ich mag das eigentlich.
Mhm.
Dass man einen Handschlag auf etwas gibt und dann hält man sich dran.
Ja.
Das sind zum Beispiel Dinge, da halte ich immer mein Wort, wenn ich meine Hand auf irgendwas gebe.
Genau. Und da ist eigentlich nur die Voraussetzung Gedächtnis. Es ist ja nirgends festgehalten, aber alle Beteiligten können sich daran erinnern.
Und das finde ich irgendwie schade, dass das komplett weg ist. Dass alles jetzt immer mit einem Vertrag sofort gesichert wird.
Mhm.
Und es macht was mit der Zusammenarbeit, finde ich.
Jo.
Weil jeder verlässt sich auf den Vertrag. Und auf der, ich finde es natürlich sehr gut, dass man Verträge hat.
Na klar. Mhm.
Aber es ist diese Verbindlichkeit
ja.
zueinander, dass man aufrichtig ist.
Ja.
Ich finde, das ist nicht mehr so richtig da, weil man sagt ja, man hat ja einen Vertrag und dann gucken wir, wie man das dann am Ende regelt.
Du verlagerst quasi die Verantwortung nach außen.
Mhm.
Wenn du per Handschlag deine Verbindlichkeit versprichst, dann bist du auch verantwortlich dafür. Wenn du sie verschriftlichst, dann ist das System verantwortlich dafür, ob Konsequenzen eintreten, wenn du es brichst oder nicht.
Was auch wirklich gut ist. Ich bin da ganz zwiegespalten, aber manchmal vermisse ich das. Ich merke das, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, die noch aus der Welt des Handschlags kommen.
Ja.
Das ist mega. Das funktioniert so gut. Die halten auch wirklich ihr Wort.
Ja.
Ich habe da nur gute Erfahrungen bisher mitgemacht.
Ich liebe den Begriff die Welt des Handschlags. Klingt nach Karate, aber ja. Aber bringt mich gerade noch drauf, dass natürlich auch eine Drohung ein Versprechen ist. Das ist eine so abgegriffene Phrase aus Filmen und Serien, wenn eine Figur die andere fragt,
war das eine Drohung?
Dass dann die Antwort kommt,
nein, ein Versprechen.
Oh ja, stimmt.
Eine Drohung ist ein Versprechen, müsste man dann da sagen. Es ist doch genau wie Verträge, wie der Glaube daran, dass ein Gesetz Konsequenzen hat. Es ist eine Wenn-Dann-Versprechung.
Kannst du gut drohen?
Ey, das ist, allein wenn du mich das fragst, so, ne, denke ich schon wieder zurück daran, man muss es sich leisten können. Du musst dir das Versprechen ja leisten können, dass auch wirklich eine Konsequenz folgt. Also eine gewisse Statur ist dafür schon mal gut.
Genau, also halten wir schon mal fest.
Ja.
Körperlich?
Ja.
Kannst du eine Drohung körperlich? Also kannst ja, du das?
Das war Schwächere. Ja. Ich kann Schwächere gut bedrohen. Kann ich, ja.
Ich gar nicht.
Kinder zum Beispiel. Und deshalb funktioniert der Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht so gut. Und dann, sobald sie groß genug sind, dass sie sich wehren können, hören wir auf, sie zu bedrohen. Oh, die werden langsam stark genug. Du, da ist leider, so lustig das ist, viel zu viel Wahrheit dran. Hat auch was damit zu tun, warum die Frau auf der ganzen Welt in einer schlechteren Position ist, weil sie durchschnittlich körperlich kraftmäßig unterlegen wäre.
Ja, ich bin richtig schlecht in Drohungen. Ich will das lernen. Wie kann ich jemanden bedrohen?
Ja.
Also, dass es auch mal so effektiv wäre.
Ich kann da was empfehlen.
Mhm.
Mach eine Übung mit einem Stift und sag immer, steh auf, danke, setz dich, danke. Natürlich kannst du, da sind wir wieder beim Glauben, du kannst körperliche Unterlegenheit in einer Drohung selbstverständlich durch Ausstrahlung.
Ja, das ist bei mir, kannst vergessen.
Ne, du kannst dran
arbeiten.
Keiner
nimmt mich ernst. Wenn ich einmal in einer Runde niese, dann weiß jeder Bescheid, okay, die kann gar nichts. Die wird mir nie irgendwas. Ja, kommen wir mal alle, oh, wie süß. Mhm. Und dann ist alles vorbei, keine Drohung mehr. Okay, also körperlich schon mal nicht. Finanziell kann ich auch nicht mit einem Aktenkoffer kommen, wie bei Kill Royale.
Dachte ich auch gerade wieder dran, ja.
Also ich kann es mir finanziell schon mal auch wieder nicht leisten.
Ich glaube, du gehst die Sache komplett falsch an. Gerade, was du mit dem Niesen gesagt hast. Die Harmlosigkeit kannst du dir zunutze machen.
Ja?
Ja.
Wie?
Na, wie gefährlich ist denn jemand, der das Image hat, niedlich zu niesen, aber dich zu vernichten? Das ist doch viel gefährlicher als jemand, der von vornherein nur rumpoltert,
ich
als so ein Knecht Ruprecht.
Kann niemanden vernichten, Matthias.
Nein, aber jetzt hast du es öffentlich gesagt. Das war ein Fehler. Nein, du könntest es ja glauben machen. Alles, was an dir niedlich ist oder harmlos wirkt oder so, noch mit dazu benutzen. Jede interessante Filmfigur. Killing Eve schaue ich zurzeit. Die hat so, die Hauptfigur, die Psychopathin und Killerin ist, hat so viel kindlich naive Ausstrahlung in allen möglichen Momenten. Die guckt so, wie du gerade guckst. Augen groß und rund, leichtes Lächeln und killt dabei.
Ich will keine Killerin sein.
Nein,
das machst du nicht, hier gerade.
Nicht
das ist
sein.
Kein True Crime Podcast.
Oh mein ja. Gott. Nicht sein, das ist ja genau der Punkt. Sondern signalisieren. Ich könnte alles Mögliche. Ich bin zu allem Möglichen imstande. Das ist die, wie nennt man es denn jetzt? Der Kredit, das Kapital deiner Drohung. Du hast jetzt öffentlich gesagt, dass du bankrott bist. Wird also wahrscheinlich so nicht funktionieren. Aber wir könnten es versuchen, noch zu spinnen in Richtung, das hast du gesagt, um noch gefährlicher zu sein.
Ja, ich bin sehr gefährlich.
Ja, du hättest sogar schon ein Alibi. Niemand wird glauben, dass die harmlose Iris irgendwem was angetan hat. Sie hat doch schon im Podcast erzählt, dass sie das gar nicht könnte.
Ich bin eine Maus.
Ja, und dabei bist du in Wirklichkeit eine Fledermaus und könntest der ganzen Welt eine neue Pandemie bescheren.
Ich glaube, ich könnte nur drohen, wenn ich so ein richtiges Expertenwissen in irgendeiner Sache habe. Guck doch mal, es gibt zum Beispiel jetzt im Fernsehen, es gibt Adelsexperten.
Ja.
Experten für die diverse Dinge. Und ich frage mich immer, wo kommen die her? Neulich war mal bei RTL Milbenexperte. Und ich habe mir gedacht, wie war seine Karriere?
Der kann auf jeden Fall drohen. Ja. Ich verstehe deinen Punkt.
Und stell dir mal vor, ich baue mir jetzt so ein richtiges Expertenwissen in so einem Spezialgebiet, Bettwanzen, weiß ich nicht, irgendeine neue Pandemie, was du jetzt da gerade gesagt hast, irgendwas Neues, ne?
Ja.
Dann kann ich ja damit drohen, dann hätten die Leute Angst vor mir, weil das wäre das Versprechen, was ich mitgebe. Ich bin auch gefährlich, weil ich zu viel weiß in einem bestimmten Bereich.
Ich räche mich jetzt an dir.
Mhm.
Du hast vorhin meine lange Erklärung auf ein Wort gebracht, Image. Ich kann deine lange Erklärung von jetzt gerade auf drei Worte bringen. Wissen ist Macht.
Ja, stimmt. Das ist echt so.
Das ist ein Kapital, auf jeden Fall. Aber wenn du das machst, dich zu irgendeiner Schädlingsexpertin oder sowas zu entwickeln, miete dir irgendwo ein Labor, mach das nicht zu Hause. Versprichst du mir das?
Ich verspreche dir das.
Mit Handschlag?
Aber wäre das nicht ein cooles Hobby?
Ja.
Dass ich so ein ganz extremes Spezialwissen in so einem Bereich mir aufbaue. Andere lernen Sprachen, ich sowas.
Dann machen wir auch wieder eine eigene Folge darüber. Couple of Bedbugs oder so. Ich freue mich schon.
Ey, aber was mir jetzt so bei diesem ganzen Thema klar geworden ist, das ist ja eine richtige Sprache. Versprechungen machen, Versprechungen geben können.
Ja.
Und wenn du das richtig gut einsetzt, okay, anders gesagt, Michelle Obama. Ich habe über die Person nachgedacht. Pass auf.
Bam, Ende. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.
Nein.
Ey, so müssen wir eigentlich jede Folge beenden. Ja. Ganz auf, oder anders gesagt, Michelle Obama und immer eine andere Person.
Ja, pass auf, ich habe mir Gedanken über Michelle Obama gemacht.
Ja.
Warum hat diese Frau so ein krasses Image? Wirklich, die hat ein sensationelles Image. Ich schaue mir ihre Talks gerne an. Wenn sie in einem Interview sitzt, dann weiß ich, da kommt was bei rum.
Mhm.
Da passiert was, da notiere ich mir oft Sachen.
Liegt es an Versprechungen?
Ja,
ja.
Die hält ihre Versprechungen ein und sie weiß, was die Menschen von ihr denken, was sie sich von ihr erhoffen.
Ja.
Und das gibt sie die ganze Zeit den Menschen. Sie weiß, ich bin eine Inspiration und sie baut auch ihre Sätze in den Interviews so auf, dass sie immer einen inspirierenden Gedanken gibt.
Mhm.
Das ist super clever. Ich habe mir das neulich angeguckt, da war sie, wir machen euch den Link in die Shownotes. Und dann habe ich gedacht, warum ist die so sensationell? Was ist das? Und es hatte damit zu tun, dass sie die Sätze so gut aufbaut. Dass sie ganz genau weiß, wie rege ich jetzt mit dem folgenden Satz mein Gegenüber zum Nachdenken an.
Mhm.
Man sieht das richtig, die ist da drauf trainiert und sie hat was sehr Ehrliches dabei. Zum Beispiel redet sie ganz offen über die Ehe zwischen Obama und ihr und sie.
Das finde ich wirklich, in dem Kontext ist es so lustig, ihn mit Nachnamen zu nennen. Sie ist halt auch Obama. Das ist wirklich gut.
Ja, du weißt schon, ne? Also der Typ da halt.
Das ist auch Olaf Scholz mit diesem, und ich rede gern über meine Ehe mit Scholz.
Ja, also.
Verstehe, was du meinst, ja.
Ne? Der Typ halt.
Ja. Du weißt auch, wie man Leute zum Nachdenken anregt. Der Typ halt, ja.
Okay, noch vereinfachter gesagt. Tut mir so leid, ich bin nicht sortiert, weil das alles noch so neu ist, die halt so zu beobachten.
Ja,
ne?
Aber ich kann dir sehr gut folgen, trotz allem.
Die empowert andere, also ermächtigt andere Leute durch ihre Sätze. Das finde ich mega smart und voll gut. Und ich glaube ihr das. Ich glaube nicht, dass die das jetzt ganz manipulativ macht und sich denkt, haha, sondern ihr ist das ein echtes Anliegen.
Ja.
Also die ist für mich ein sehr gutes Beispiel für Menschen, die genau wissen, was sie versprechen können.
Ja.
Sie weiß das ganz genau.
Und ich glaube, darin liegt dann schon auch nochmal eine Antwort auf diese Frage, wozu überhaupt Versprechungen? Das ist nicht nur negative Manipulation. Es ist manchmal sogar, hey, wir haben es sogar als letzten Schritt von optimalen Entschuldigungen in der Folge Couple of Excuses. Da haben wir gar nicht so einen großen Fokus drauf gesetzt, aber Versprechungen sind eigentlich noch die perfekte Abrundung einer guten Entschuldigung. Dass du nicht nur anerkennst und volle Verantwortung dafür übernimmst, was du getan hast, warum, ohne Rechtfertigung, sondern einfach Erklärung, damit der andere nachvollziehen kann. Man hat ja lauter Warum-Fragen, wenn einem was angetan wurde. Man versteht es besser, was ist denn da eigentlich in dir vorgegangen? Dann eine Anerkennung der Gefühle, die du im anderen damit ausgelöst und verletzt hast. Und dann natürlich am Schluss, es tut mir leid, und die Versprechung, ich tue alles dafür, dass das nicht nochmal passiert. Das ist das i-Tüpfelchen auf der Entschuldigung.
Ich finde übrigens, das kannst du sehr gut.
Du auch.
Das ist etwas, was ich immer über dich sage. Ich werde manchmal gefragt, warum ich mit dir überhaupt zusammen bin.
Genau so, ja? Nein. Von deiner Mutter, oder?
Ja, genau. Nee, meine Mutter, die ist da auch ganz großer Fan, weil man das über dich weiß, dass du was annimmst und darüber nachdenkst und sagst, ich werde das ändern. Mhm. Und das haben wir alle, dass wir was ändern wollen. Aber du änderst wirklich was. Das finde ich total faszinierend, nach wie vor.
Du bastelst gerade an meinem Image.
Aber das ist wirklich was Faszinierendes, wenn du sagst, okay, ich habe was verstanden.
Ja.
So fängt es immer an. Matthias kommt zu mir und sagt, ich habe was verstanden. Und dann erklärt er mir, was er verstanden hat. Und dann sage ich, okay. Und
dann ist es nur so eine Matheaufgabe oder so. Cool, ich habe es verstanden.
Nein, das ist total schön, einfach auch zu sagen, ich habe es verstanden. Und dann kann man dir dabei zuschauen, wie du was veränderst. Und das machst du über Wochen, Monate hinweg. Und manchmal kommst du zwischendrin noch dann zu mir und sagst, okay, du
ich redest noch. Fragen.
Ich habe noch mal Fragen. Genau.
Verstehe ich das richtig?
Nein, aber das ist was Tolles. Es ist tatsächlich etwas, das können viel mehr Menschen machen. Es ist ja auch nichts insofern, also es ist besonders, aber eigentlich müsste es doch ganz normal sein. Die Basis sein, ja.
Und tatsächlich ist es die Basis als Versprechen bei uns beiden, weil ich es mit dir gut kann, weil ich weiß, ich kriege genau das auch zurück. Wenn ich das nicht zurückbekäme, kann ich dir versprechen, würde ich es dir auch nicht geben. Mhm. Kann ich dir aus Erfahrung versprechen, weil ich es schon anders erlebt habe.
Ich weiß, was du meinst, ja. Hast du noch eine Sage?
Es gibt immer wieder was in der Odyssee zu finden. Die ist ja so lang und hat so viele Unterkapitel, dass man am Ende einer Folge immer irgendwas daraus picken und Passendes erzählen kann. Und ich muss immer wieder mal in meinem Leben zurückdenken an meine Griechischprüfung im Graecum. Da war die, ich glaube, das war eine Dezernentin oder was auch immer das richtige Wort war, die Griechisch-Dezernentin. Die hat mich, nachdem ich was aus der Odyssee übersetzt habe und alles, was eigentlich nur mit Griechisch selbst zu tun hatte, hat sie als letzte Frage mich gefragt, ob ich mir erklären kann, warum die Odyssee so eine große literarische Besonderheit ist, warum man bis heute noch so viel Bezug auf diese Sache nimmt. Ich hatte eine wahnsinnig schlechte Antwort. Ich war 17 oder 18. Ich habe gesagt, ja, das sind alte Texte, dass die überhaupt überleben bis heute. Selten. Und ja, da passiert ja einiges. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Es war nichts Schlaues.
Ist kreativ und so.
Ja, genau. Die Tatsache, dass es so eine riesige Fundgrube ist für kleine Zwischenepisoden von Beziehungen Menschen untereinander, von irgendwelchen Aussagen, die eine große Wirkung entfalten, von Aufgaben, so ein riesen Heldenepos mit psychologischen Facetten, das ist doch eigentlich der Grund, warum die Odyssee immer noch so relevant ist.
Ja.
Und es gibt diesen einen Aspekt, Odysseus ist ja 20 Jahre weg. Und in diesen 20 Jahren glaubt seine Frau Penelope dem Versprechen, der kommt wieder. Und sie hört aber nichts in der Zwischenzeit. Es gibt keine Sendungen, dass er was geschrieben hat und das trägt ihr jemand zu. Sie glaubt einfach 20 Jahre lang daran, dass das passieren wird. Trotzdem hält sie sich eine kleine Hintertür auf, dass irgendwann mal, wenn sie doch nicht mehr dran glaubt, dass sie dann einen anderen Mann nimmt. Denn es sind die ganzen Freier am Hof. Er ist ja ein König, sie ist die Königin von Ithaka, von dieser Insel. Und Männer von anderen Inseln kommen in diesen 20 Jahren her, leben auf ihre Kosten dort, verhalten sich auch wirklich nicht gut und warten alle darauf, dass sie einen von denen auswählt und heiratet. weil sie nicht mehr glaubt, dass Odysseus lebt. Und sie könnte, sie ist Königin, sie könnte denen sagen, verpisst euch. Und sie tut's nicht. Sie hält sich die ganze Zeit diese Möglichkeit noch offen. Und zwar mit einem Versprechen hält sie die hin, die Männer. Weil die werden natürlich auch irgendwann ungeduldig, so gut es ihnen da geht. Aber sie verfolgen ja keinen Zweck im Leben. Ne? Sie sind einfach nur da und warten. Sie sagt, ich verspreche euch, ich wähle einen von euch aus, sobald ich einen Teppich fertig gewebt habe. Ich webe jeden Tag daran. Und die sehen sie auch jeden Tag tagsüber an diesem Teppich weben. Und nachts löst sie alles wieder auf. Macht das alles wieder rückgängig, damit es einfach ewig dauert. Und ich finde dieses Motiv, das auch total bekannt ist, also vielen wird dieser Aspekt der Odyssee nicht unbedingt was Neues gewesen sein, das kennt man, ne? Aber ich finde das ein so starkes Bild für das ultimative Versprechen. Ein Versprechen, das eingelöst wird, ist kein Versprechen mehr. Aber ein Versprechen, das du nachts immer wieder rückgängig machst, den Prozess eliminierst, bleibt das unendliche, ewige Versprechen.
Und damit schicken wir euch in die neue Woche.
Versprecht ihr uns, dass ihr uns 5 Sterne gibt?
Uns weiterempfehlt?
Mal eine Bewertung schreibt? Wir versprechen, dass wir sie lesen werden.
Dass ihr unsere Folgen teilt. Und wir melden uns die Tage auf Couple Off Podcast auf dem Instagram-Kanal mit einem weiteren Vorschlag für nächste Woche, Themenvorschlag.
Ach so, ist das das neue System? Wir schlagen nur vor, was
das
Thema ist.
Oh verdammt, nein, wir sagen euch, was das Thema ist. Ich schlag dir morgen Themen vor.
Genau, und ihr könnt uns auch Themen vorschlagen, die euch interessieren. Wir sammeln die alle auf einer langen, immer weiter wachsenden Liste. Es ist, seit es diesen Podcast gibt, gibt es immer mehr neue Themen als bereits behandelte Themen.
Ja. Was ihr uns schon mal schicken könnt, ist ein Scheißproblem.
Oh ja, oder ein Shitmove der Woche.
Oder Rache ist kreativ.
Oder Post vom Arschloch.
Macht's gut.
Tschüss.
Anders gesagt.
Michelle Obama.